Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Hauke Hinrichs. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, Hauke Hinrichs, mein Name. Bin zurzeit Geschäftsführer und CEO der Smartrix aus Wien, ein Joint Venture von der UMV, Verbund und Siemens. Bin ungefähr seit 2 Jahren damals als technischer Leiter eingestiegen. Davor habe ich auch eine gewisse Branchenerfahrung, durfte von 2010 an die Smartlab Innovationsgesellschaft in Aachen mit aufbauen, 4 Jahre lang als technischer Leiter. Und davor habe ich in Aachen und London Energiewirtschaft oder Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Energiewirtschaft studiert und beschäftige mich seither mit den Themen Elektromobilität, Digitalisierung und Energiewirtschaft intensivst und bin nun bei der Smartlab eben verantwortlich für die Themen Betrieb, Projektabwicklung, Fulfillment und IT.
Dann sind Sie jetzt praktisch die gesamte Welle der modernen Elektroautos mit dabei. So 2009 haben wir den Leaf gesehen, zum ersten Mal Tesla kam und im Prinzip begleiten Sie das Thema jetzt schon seit 10 Jahren.
Ja, roundabout definitiv. Ich habe sogar vor dem Leaf noch den iMeef von Mitsubishi als erstes massengefertigtes Elektroauto gesehen. Dafür hatten wir in Förderprojekten Smart Wheels in Aachen, haben wir 10 Fiat 500 mit der FEV damals umgebaut und gestartet bin ich wirklich mit dem Thema Elektroroller. Also die erste elektrische Mobilität, die ich hatte, waren Elektroroller.
Alles klar, da sind Sie ja jetzt schon wirklich einer der Altvorderen im Feld. Was hat sich in den letzten 10 Jahren so ein bisschen geändert? Also wenn man...
Wie gesagt, ich musste damals die Leute noch katholisch machen und habe dann über eine Brave New World fantasiert mit Elektromobilität und irgendwann wird es auch Fahrzeuge geben. Und ich glaube, wir sind heute im Jahr 2019, stehen kurz vor dem Massenmarkt, die ersten massenproduzierten, wirklich vollkompetitiven Fahrzeuge mit einer Long Range von 400, 500, 600 Kilometern sind zu kaufen. Gleichzeitig hat die Ladeinfrastruktur von ich kann einphasig zu Hause und AC 11 kW öffentlich laden, weiterentwickelt mit, wir können überall laden, überall gibt es Ladeinfrastruktur, die funktioniert, die modern ist, die IT-gestützt ist und die bis zu 150, 350 kW HPC-Ladung an den Tankstellen reicht.
Sie müssen die Menschen katholisch machen, also müssen Sie sie von etwas überzeugen. Ja, es ist richtig. Also ich blog's ja auch richtig. Wir sehen ja jetzt schon bei den Fahrzeugen 2017 350 Kilometer. Jetzt 450 Kilometer, Volkswagen will seine Bänder nun auch Ende des Jahres anschmeißen. Das heißt, der Marktdurchbruch steht. Aber wo steht da die Ladeinfrastruktur? Also ist sie noch, sie war am Anfang natürlich irgendwie das Sorgenkind und der Hemmschuh der Elektromobilität. Ist es jetzt besser geworden?
Ich glaube, dass wir die Anwendungsfälle besser schneiden können. Wir haben damals angefangen, gerade bei den Stadtwerken mit der Bürgermeistersäule, 43 kW AC öffentlich, weil uns damals die Automobiler gesagt haben, DC wird eh niemals kommen. Dann haben die Japaner mit dem CHAdeMO einen Standard gesetzt und wir haben inzwischen die Anwendungsfälle, glaube ich, dann jetzt sauber definiert, haben Produkte entwickelt, dediziert für die Anwendungsfälle, also Laden zu Hause mit einer PV-Anlage. Ich habe eine Unternehmensinfrastruktur, wo Flotten, wo Mitarbeiter und Dienstwegen laden können, bis hin zum sogenannten Destination Charging, wo wir das mit Hotels und Skiliften verknüpfen und bis hin zum öffentlichen Laden, wo wir HPC-Infrastruktur haben, neben dem eine große Speicherbatterie steht, was wir in dem Projekt Ultra E und Synergy heute zeigen, wo wir neben einer 350 kW oder zweimal oder viermal 175, also insgesamt 600 kW Anlage, eine 500 kW Batterie stellen, um Peak Shaving lokal zu betreiben. Also diese Anwendungsfälle haben wir geschärft, haben die Technologien entwickelt und rollen jetzt definitiv die Masseninfrastruktur aus.
Ja, das ist natürlich schon so, aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt auch immer noch wirklich verschwindend geringen Bestand an Elektroautos und die Deutschen sind auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig überzeugt von der Ladeinfrastruktur. Aber ich möchte nochmal, wenn man hier einen Energieingenieur hat, nochmal kurz auf dieses Konfliktfeld von AC zu DC-Laden rauskommen. Es ist, einmal ist Gleichstrom und einmal ist Wechselstrom. Aber was hat das bedeutet in der Industrie und wieso hat dieser Konflikt das auch so lange gelähmt? Also
Ich meine, AC bedeutet AC rein ins Fahrzeug, dass ich einmal auf eine Batterie, die eh mit Gleichstrom betrieben wird, einmal das durch einen Wechselrichter schicken muss, also Leistung, die ich gebrauche, einen sogenannten Onboard-Charger. Onboard-Charger sind Kosten von 500 bis 1000 Euro pro 10 kW.
Ja.
Da kann man sich ausrechnen. Fahrzeugindustrie ist glücklich über jedes Gramm, was sie sparen. Deswegen benutzen sie auch Leichtbaumaterialien. Das heißt, gut für die wäre, wenn so wenig Wechselrichter im Fahrzeug sind wie möglich. Das heißt, sie haben sich versucht, die Onboard-Charger kleiner zu machen, kostengünstiger oder ganz rauszubekommen. Aber ganz rauszubekommen bedeutet, dass die Leistungselektronik in der Ladeinfrastruktur hängt und die entsprechend teurer wird. Also eine Wallbox AC zu Hause kriegt man ab 500 Euro. Einen 50 kW DC-Charger liegt im Bereich zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Also das ist einfach nur die Frage, wo man die Leistungselektronik reinpackt. Ganz viele kleine Fahrzeuge oder ganz kleine, ganz viele Fahrzeuge oder zentralisiert fürs eher schnellere Laden in die Ladeinfrastruktur.
Okay. Und im Prinzip zeichnet sich jetzt ab, desto größer die Flotte ist, desto eher habe ich einen DC-Lader.
Also DC hat naturgemäß einfach Vorteile, jetzt mal abgesehen vom Messen des Stromes, was im Moment nicht ganz trivial ist, kann ich halt andere Leistungsklassen drüber übersenden, weil ich kriege die Onboard-Charger gar nicht größer. Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, über 11 oder 22 kW AC ins Fahrzeug zu bauen.
Ja.
Und wir müssen heute von den Anwendungsfällen, also anfangs eben als ich Katholizismus unterrichtet habe sozusagen und den Leuten gesagt habe, wir müssen alle umsteigen, wir werden alle intermodal, wir werden alle das Fahrzeug abgeben und mit Carsharing Elektromobil durch die Gegend fahren und das über Bahn und Mietwagen intermodal zu unserem Weg, das glaube ich nicht, sondern der Mensch ist ans Fahrzeug gewöhnt. Er möchte auch weitestgehend den alten Anwendungsfall, das höre ich heute häufig immer, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, man möchte halt 400, 500 Kilometer trotzdem noch fahren, auch wenn die Mobilität sich ändert, so hat der Mensch ein Bedürfnis und möchte sie nicht einschränken. Und ich glaube, dafür, für die lange Distanzen, brauchen wir DC-Schnellladeinfrastruktur. Wir brauchen auch für das Laden beim McDonald's, beim Billa, beim Merkur, beim Einkaufen, brauchen wir auch das DC-Laden. Also AC ist meiner Meinung nach nur sinnvoll zu Hause und auf der Arbeit, aber überall anders gehe ich davon aus, dass ich das in DC 20 bis 350 kW dann teilen wird.
Ja, das ist so der allgemeine Nutzungskontext, also um es jetzt nochmal zusammenzufassen, damit ich es verstanden habe. Zu Hause reicht einfach der einfache AC, der relativ günstig ist und über Nacht, also wenn ich irgendwo mein Auto stehen habe, kann ich es einfach aufladen. Da, wo eine hohe Fluktuation ist, also zum Beispiel Gaststätten, Einkaufszentren, Tankstellen und ähnliches braucht, wird man eine DC-Ladung haben, weil sie schneller ist und weil eben mehr Fahrzeug durchladen. Wie ist das bei Flotten, wenn ich einen unternehmerischen Fuhrpark elektrifizieren möchte? Wir haben jetzt immer noch, Stand Anfang des Jahres, 4% alternative Antriebe in den Firmenfuhrparks, das ist wenig. Warum steigen Firmen noch nicht wirklich um von der Ladeinfrastrukturseite her?
Also von der Ladeinfrastruktur, ich glaube, da follow the car. Ich glaube, wenn ein Elektrofahrzeug kommt, beschäftigen die sich mit der Ladeinfrastruktur. Und ich glaube, dass bei den Fuhrparkmanagern heute noch nicht hundertprozentig im Kopf ist, was ein Elektrofahrzeug kann. Es sind Vorbehalte da, es ist noch nicht wirklich geübte Praxis, Elektrofahrzeuge auch an die Mitarbeiter, an die Arbeiter zu geben. Da ist ein Hemmschuh. Da muss es einmal noch weiter gute Fahrzeugangebote geben. Und dann werden sich auch die Fahrzeuge in den Flotten durchsetzen. Ich meine, es gibt Flotten, die ganz früh drauf setzen.
Ja.
Die ist E-Scooter. Ich meine, die Deutsche Post ist heute der größte Hersteller in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Aus Aachen, meiner Alma Mater, geboren.
Okay, genau.
Der Street-Scooter, tolle Riesenerfolgsgeschichte. Heute bei der Post für einen Anwendungsfall wirklich flotte auch designt. Die haben große AC-Ladefuhrparks, schaffen die an und leben da sehr, sehr gut mit. Also ich glaube, man braucht einen guten Anwendungsfall. Und nicht zuletzt müssen auch die Unternehmensrichtlinien natürlich auch Elektromobilität dann überhaupt erlauben, dass sich Dienstwagen dann Elektrofahrzeug beschafft werden kann. Das ist in jedem Unternehmen auch nicht so. ich meine, mit dem Sachsteuerbezug in Österreich, der auf 0% ist, in Deutschland, der jetzt auf glaube ich, 0,5% zurückgefahren werden soll, sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Aber da muss noch mehr auch regulativ getan werden. Und die Unternehmen, es muss einfach Usus sein, dass wenn ein Dienstwagen sich ausgesucht wird, dass einfach ein Elektrofahrzeug dann sofort die erste Wahl ist.
Also ich wir haben es jetzt irgendwie, glaube ich, verstanden mit der Ladeinfrastruktur, aber welche Fuhrparks fangen jetzt an? Also die Street Scooter bei der Post ist natürlich einfach auch dieses Fahrprofil im Kurierdienst. Ja. Das heißt, man wiederholt einfach eine Tagesfahrleistung in einer sehr hohen Rate in der Woche, im Monat. Wo geht's weiter? Wer wären die nächsten Fuhrparkkunden, die eigentlich reif sind für eine Elektrifizierung der Flotte? Also in den nächsten Jahren?
Ja, aber ich mache mal so das an ein paar Kunden zum Beispiel bei uns fest, die wir in Österreich haben. Das sind jetzt mal zwei, die auch einen unterschiedlichen Fuhrpark haben. Das ist so die erste Bank in Österreich, also die größte Bank hier, die wir in Österreich haben. Die haben eigentlich ihren Hauptcampus ausgestattet in drei Etagen mit viel Ladeinfrastruktur. Ich glaube, rund 30 Boxen, wo die ganzen Dienstwagen, die ganzen Mitarbeiterfahrzeuge geladen werden. Also die haben jetzt keine eigene Flotte, sondern bauen für Dienstwagen, Gäste und Mitarbeiter. Trotzdem ist es eine eigene Unternehmensinfrastruktur. Und ein zweiter Anwendungsfall, zum Beispiel die Rewe. Das ist mit Spar hier der größte Einzelhändler mit den Marken Billa und Merkur, sehr erfolgreich in Österreich, ich glaube, der größte Einzelhändler. Der hat sowohl große E-LKWs, wo wir die Ladeinfrastruktur liefern, als auch weitere Lieferflotten. Wir sind zusammen mit der Rewe-Gruppe in zwei Förderprojekten, wo wir auch mit dem Lastmanagement spielen, also wo wir versuchen, die Energiemanagementsysteme in die Ladeinfrastruktur mit einzuziehen. Also die bauen für sich selber und das wirklich auch deutlich.
Also, aber auch da ist es, so wie ich das jetzt aus Österreich verstehe, es ist praktisch eine Supermarktkette. Ich kann online Lebensmittel bestellen und dann ist in diesem Transportfahrzeug ein Tourenprofil irgendwie 100 Kilometer am Tag und die liefern einfach immer die Lebensmittel an die verschiedenen Kunden aus und fahren dann wieder zurück und laden wieder auf und dann die nächste Fuhre. Praktisch sind es immer noch diese Fahrprofile, die bei diesen Supermarktketten in Österreich funktionieren.
Na, ich glaube gar nicht. Die haben zum Beispiel auch so einen großen MAN-LKW im Test, wo zum Beispiel größere oder wo Lebensmittel dann in die Verteilzentren gebracht werden. Also die gehen, ich glaube, die haben alles. Die haben Fahrzeuge, womit sie dann vielleicht auch irgendwann mal was ausbringen, aber jetzt nicht auf den Fokus wie Amazon und Co., sondern eher Fahrzeuge, die von einem großen Verteilstützpunkt in die Filialen das bringen. Und das kann Elektromobilität.
Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Website. Da wollt ihr beiden überhaupt nicht tanzen? Oh, da. elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt.